Ein frohes neues Flag Football Jahr 2026. Dieses Jahr steht vieles an, von DFL, DFL 2 und DFLF bis zur WM. Wir besprechen alles, was dieses Jahr ansteht.
Frohes neues Jahr, liebe Flag Football Freunde und Freundinnen und liebe Hörerinnen und Hörer von Crunchtime. Wir sind zurück, pünktlich zum Start von 2026. Wir haben eine längere Off-Season-Pause gemacht, uns erholt, neue Ideen gesammelt und jetzt kann ich euch versprechen, geht's wieder richtig los. Wir wollen ganz, ganz stark in dieses Jahr reinstarten und wir wünschen auch euch einen super Start in das Jahr. Einmal natürlich persönlich, aber vor allem auch, was den Flag Football angeht. Und damit auch ganz kurz noch das Wort an Lasse.
Schönes, frohes neues Jahr, auch von mir. Ja, lange Pause haben wir gemacht, aber ich freue mich jetzt auch wieder zurück zu sein. Wir sind alle wieder zurück in München aus der Heimat und haben jetzt wieder Lust, Folgen für euch aufzunehmen. Wir haben einiges geplant, aber dazu später mehr.
Ja, dann schließe ich mich der Reihenfolge noch an. Ne, wir sind ja zu dritt. Ich glaube, ihr habt euch alle hoffentlich genauso erholt wie wir. Ich muss sagen, jetzt war für mich die Saison ja gar nicht so aktiv, aber trotzdem ist es immer viel Thema und viel im Kopf. Mal so ein bisschen abschalten ist, glaube ich, für alle nicht verkehrt. Und jetzt können wir dann mit neuer Kraft und Ideen reinstarten. Und ich glaube, das ist auch gar nicht verkehrt, da dann einfach schon mal reinzustarten. Was sind denn so unsere Pläne? Wir haben ja schon ein bisschen was auf dem Zettel.
Genau, wir haben mehrere Ideen und vor allem auch, ich würde sagen, kleinere und größere Projekte für das nächste Jahr. Und eines davon hat schon angefangen. Ihr wisst, noch die letzte Folge, die wir hochgeladen haben, Anfang Dezember, da haben wir euch zwei der ältesten Teams im deutschen Flag Football vorgestellt, und zwar die Waldorf Wanderers und die Kelkheim Lizards. Und genau damit soll es jetzt auch die nächsten 3 Monate bis zum Start der DFL-Saison weitergehen. Wir wollen alle 16 Teams der höchsten deutschen Flag Football Liga im Mixed-Bereich der DFL vorstellen, auf ihre Historie eingehen, Insights berichten. Wir werden einige Leute interviewen, um euch natürlich auch Dinge und Infos zu bringen, die ihr nicht so normalerweise kennt. Das heißt auch zu dem Kader, zu den Ambitionen, zur Organisationsstruktur und allem drumherum. Und damit werden wir nicht in der heutigen, sondern in der Folge, die dann nächste Woche kommt, direkt weitermachen. Wir wollen jetzt jede Woche eine Folge dazu rausbringen, sodass wir bis zum Start der Saison, Mitte, Ende März, alle Teams der DFL vorgestellt haben. Das dazu, aber wir wollen natürlich nicht nur über die Teams reden, sondern auch über den Sport allgemein. Lasse, was sind unsere weiteren Pläne?
Ja, auf jeden Fall wollen wir weitermachen. So ähnlich wie auch letztes Jahr. Wir wollen zu vielen Sachen wieder unsere Vorhersagen, unsere Predictions raushauen. Sei es vor der Liga, über die Regular Season der Ligen, sei es über große internationale Turniere, wollen wir euch wieder unsere Einschätzungen vor und nach den Turnieren geben. Wir wollen euch da einfach auf dem Laufenden halten, was in Flag Football Deutschland und in Flag Football Europa so passiert. Und da immer mit unserem persönlichen Touch, mit unserer persönlichen kleinen Einschätzungen zu den Teams aufwarten, neben dem, was wir natürlich auch noch machen wollen, und zwar ist es die Liga-Begleitung, genauso wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben. Wir wollen uns wieder auf die DFL, die DFL 2 und die DFLF fokussieren und dort euch über alle Spieltage mehr oder weniger ausführlich berichten. Es werden jetzt nochmal deutlich mehr Spieltage, deswegen werden wir wahrscheinlich versuchen, die Spieltage mal kurz zu halten, nicht vielleicht über jedes Ergebnis zu sprechen, aber über die wichtigsten Ereignisse wollen wir auf jeden Fall immer mit euch sprechen, sofern sie am Wochenende passiert sind.
Genau, und wir sind natürlich wie letztes Jahr auch selber viel unterwegs, das heißt, wir können da auch von großen Turnieren auch ein bisschen Insights berichten. Also ich denke, da wird es einige internationale Turniere geben, wo wir vor Ort sind, aber natürlich auch die Liga-Finals der DFFL und was natürlich dieses Jahr ganz besonders hier in Deutschland als ein großer Termin drinsteht, ist natürlich die WM, die ja in Düsseldorf stattfinden darf dieses Jahr. Und auch zu der werden wir natürlich ein ausführliches Programm machen. Was genau wir da planen oder geplant haben, das steht noch nicht ganz fest, aber es wird auf jeden Fall einen ganz großen Part dieses Jahr einnehmen. Und starten wir heute ja als kleinen Ausblick auch schon ein ganz bisschen mit, darauf zu schauen. Aber ich glaube, da gibt es einiges und ich glaube, es gibt trotzdem noch Platz, auch die ein oder anderen Themen rund um Flag Football noch unterzubekommen. Genau, aber jetzt die Frage, jetzt haben wir über die Podcast-Pläne gesprochen, aber wir sind ja nicht nur seit letztem Jahr damit beschäftigt, über das Ganze zu reden, sondern wir sind ja alle noch selber in verschiedensten Rollen aktiv. Gibt es denn, um jetzt mal von den ganz persönlichen Zielen wegzukommen, irgendwas, was ihr euch sportlich für 2026 ganz explizit vorgenommen habt und was da Großes für euch ansteht oder auf dem Plan ist?
Ja, ich würde da mal starten. Für mich persönlich, wird es dieses Jahr wahrscheinlich sehr ähnlich aussehen wie letztes Jahr. Meine persönlichen sportlichen Ziele sind weiterhin bei dem zweiten Team der Munich Spatzen als Quarterback und Coach anzugreifen. Wir hatten dieses Jahr ja ich würde sagen, sehr turbulentes Jahr, sowohl positiv als auch negativ. Am Ende sind wir Sechster geworden. Mein Minimalziel ist eine bessere Platzierung als das. Heißt, ich will auf jeden Fall zum Final Six und dort besser abschneiden als letztes Jahr. Alles, was mehr dabei rauskommen kann, wäre super, aber das ist mal mein Minimalziel, bessere Platzierung als letztes Jahr. Lasse, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also was das zweite Team nämlich Spatzen angeht, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich will mich aber auch vor allen Dingen auch selber einfach noch mal ein bisschen weiterentwickeln. Man lernt immer viel vom Flag Football. Ich beschäftige mich viel mit allen möglichen Defense-Konzepten, schaue mir viel Defense auch von anderen Teams in Deutschland und in Europa an. Versuche mir immer so das Beste bisschen mit rauszupicken und irgendwie für mich was raus mitzunehmen, wenn ich mir ein Spiel anschaue. Deswegen da auf jeden Fall persönlich noch besser werden. Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der bei mir dazukommt. Und vielleicht als Trainer auch noch eine kleine Schippe oben drauf zu legen. Noch ein professioneller werden. Ja, wir haben dieses Jahr, aber da kommen wir später noch dazu, auch eine Neuerung in meinem Trainer-Dasein quasi. Aber da kommen wir später noch dazu. Deswegen auch als Trainer will ich weiterhin vorne angreifen, unsere Frauen von den Munich Spatzen ins Final Four und vielleicht auch dieses Jahr sogar ins Finale zu führen.
Genau. Ja, für die Leute, die das letztes Jahr bei mir ein bisschen mitbekommen haben, die können sich denken, worauf es hinauslaufen wird. Ja, mein großes Ziel ist eigentlich ganz einfach zusammengefasst. Ich will einfach wieder auf dem Platz stehen und wieder spielen können. Und zwar ohne irgendwelche Einschränkungen. Die letzten anderthalb, 2 Jahre waren echt zäh. Und ja, und das ist einfach etwas, was mir jetzt sehr gefehlt hat. Und da wird mein großes Ziel sein, da wieder zurückzukommen und annähernd wieder so ein bisschen dahin zu kommen, wo ich mal war und wieder dem Team auch sportlich, spielerisch helfen können. Und das ist mein ganz, ganz großes Ziel. Und ja, ich hoffe, dass das auch so funktioniert, dass es dann irgendwann im Laufe des Jahres darauf hinausläuft, wieder zu spielen und natürlich dann auch bei den Finals mit dabei zu sein. Das persönlich und dann eben natürlich bei den Finals. Ja, das bestmögliche Ergebnis rausholen als Team. Das wäre sicherlich noch etwas, was man dazu sagen kann. Genau. Gut. Gibt es noch irgendwas? Glaube, was wir noch im Vorfeld aufgeschrieben hatten, waren, dass natürlich die Saison an irgendeiner Ecke schon bei allen Off-Season-Gesprächen oder wir sagen immer Off-Season, das stimmt natürlich nur noch bedingt. Die Natios sind schon ganz kräftig am Trainieren, da haben die Camps schon stattgefunden. Da wird es natürlich jetzt ganz, ganz stark darum gehen, möglichst schnell herauszufinden, welche Spieler für den Kader in Frage kommen, den immer schneller zu formen. Das Ziel WM haben wir jetzt schon angesprochen, liegt vor der Tür. Und ja, mit nach letztem Jahr immer noch relativ neuem Coaching-Staff, ja, gibt es da, glaube ich, einige Herausforderungen auch, um das Abschneiden der EM ein bisschen wettzumachen. Und ja, ich denke, da sind sie schon groß am Arbeiten dran. Und dann können wir gespannt sein, wenn es so die ersten Einsichten in die Tätigkeiten gibt. Vielleicht die ersten Testspiele, Turniere, wie auch immer, um zu schauen, wie unsere Nationalmannschaften da abschneiden.
Ja, ich finde
Was ich.
es super spannend. Sorry, Josh. Ich finde es super spannend. Die Nationalspielerinnen und Spieler dieses Jahr werden einen unfassbar tighten Schedule haben. Es wird super viel in der DFL und DFLF gespielt werden. Und dann sind alle Wochenenden entweder mit Spieltagen, mit möglichen Spieltagen natürlich besetzt. Oder es gibt Nazio-Camps, wenn man den Kalender sich angeschaut hat, wird es ein sehr, sehr enges Jahr. Auch dadurch, dass die WM dieses Jahr ein bisschen früher liegt als die WM dieses Jahr früher als die EM im letzten Jahr, ist alles noch mal ein bisschen knapper, auch mit den Finals. Also das wird auf jeden Fall ein anstrengendes und straffes Programm für die Nationalspielerinnen und Spieler.
Ja, also was ich auch sehr interessant finde, auch ein kleines anderes Thema im Rahmen der Nationalmannschaften aufzumachen, ist Folgendes. Wir haben vor einem Jahr schon mal kurz darüber geredet, dass dadurch, dass Flag Football jetzt olympisch wird in mittlerweile 2,5 Jahren, wird das sowohl Tackle-Football-Spieler, aber eben auch Athleten aus anderen Sportarten anziehen, die sich den Traum Olympia erfüllen wollen. Und ich weiß nicht, Lasse, Olli, ob ihr da auch auf Instagram ein bisschen mitverfolgt habt,
Sehr,
aber
sehr viel.
ich will mal zwei Personen hervorheben, denen ich auch auf Instagram gefolgt bin. Und zwar ist es einmal ein ehemaliger Nationalspieler der Ultimate Frisbee-Nationalmannschaft, der mittlerweile bei den Düsseldorf Firecats spielt und dessen Ziel es ist, bei Olympia in der deutschen Nationalmannschaft mitzuspielen. Er war auch beim Tryout vor, ich glaube, 2, 3 Wochen dabei, ist dort, so wie ich das mitbekomme, erstmal nicht in den vorläufigen Kader gekommen, hat dann natürlich aber nächstes Jahr nochmal eine Chance. Aber, so wie ich das auf Instagram verfolge, tut er gerade sehr viel dafür, um besser zu werden, um auch in die Nationalmannschaft kommen zu können. Und die zweite Person ist eine Leichtathletin,
Ja, wir können ruhig einen Shoutout geben. Project of Flag heißt er auf Instagram.
ja,
Schaut gerne mal
genau.
vorbei. Macht coole Sachen auf Instagram. Ich schaue ihn mir auch sehr gerne an. Definitiv ein spannendes Projekt, ja. Und vor allem ist auch so klar zu kommunizieren. Ich will zu Olympia, ich will da rein. Finde ich auch immer eine starke Sache, muss ich sagen.
Absolut. Genau, dann eben noch auf die zweite Person und zwar, ich weiß ihren Namen leider gerade nicht, aber eine Leichtathletin, die
Giselle heißt sie.
Giselle, Dankeschön, die bei den Lichtenberg Lions auch teilweise mittrainiert oder spielt und die auch beim Tryout der Damen-Nationalmannschaft war, es dort meines Wissens nach aber auch nicht in den vorläufigen Kader reingeschafft hat. Und das finde ich sehr interessant, weil einmal bringt das natürlich neue Athleten zum Sport, es bringt aber auch einen anderen. Ja, mehr Publicity darauf, weil das sind Athleten, die in ihrem jeweiligen Sport schon sehr erfolgreich waren, und die jetzt eben zum Flag Football wechseln. Aber, und das möchte ich auch ein bisschen kritisch bedenken, es bringt natürlich auch ein Aspekt des, ich habe zwar noch nie oder noch nicht viel Flag Football gespielt, aber ich bin athletisch und ich denke eigentlich, ich bin besser als die, die seit 10 Jahren Flag Football spielen. Ich finde, man muss beide Seiten betrachten. Ich finde es super, dass diese Personen das ausprobieren und versuchen, in die Nationalmannschaft zu kommen, und wünsche allen viel Glück dabei. Aber auch mal ganz offen gefragt, Lasse, Olli, was ist denn so eure Meinung dazu?
Ja, also du hast es schon gesagt, das ist auf jeden Fall eine Dynamik, die ganz spannend ist. Und jetzt aktuell hast du über Leute gesprochen, die sportfremd sind. Und da finde ich es auf der einen Seite natürlich spannend, aber auch schön zu sehen, dass ja, wir da schon Athleten haben, die für diese Sportart auch einfach die Besten sind und es nicht bedeutet, sie sind die Besten, weil es von anderen Sportarten keine gab, weil Flag Football niemand kannte. Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber dass man wirklich sagt, es gehört mehr dazu, als nur athletisch zu sein, sondern Flag Football muss man lernen und das, finde ich, merkt man explizit daran. Und da muss ich sagen, ja, finde ich es auch gut, dass da dann auch gegebenenfalls darauf geachtet wird von Seiten der Coaching-Staffs und muss auch sagen, das ist etwas, das ein bisschen, ja, also auf der einen Seite, ich finde es super cool, wie du gesagt hast, dass sich die Leute da anmelden, hingehen, das so klar formulieren. Super und kann da jedem, wie du auch gesagt hast, nur Glück wünschen. Würde mir aber auf der anderen Seite auch erwarten, da einfach professionell mit umzugehen, weil das, was ich so mitbekommen habe, da auch so ein ganz bisschen, ja, angefangen wird zu schießen in Richtung der Coaches, der Spieler, wo man sagt, da stehen schon Leute, die wissen, zumindest wissen sollten, was sie tun. Und wenn sie diese Entscheidung treffen, ist da mehr dahinter als irgendwie, ja, irgendeinen Hintergedanke oder so von wegen, nur weil man dich nicht kennt. Also ist es eine Gratwanderung. Also deswegen, ich finde es spannend und es wird noch mehr werden, ganz bestimmt. Aber ja,
Ja,
wird interessant sein zu
ich kann mich
beobachten.
euch beiden größtenteils anschließen. Ich glaube einfach, dass es ein ganz klares Zeichen dafür ist, dass Flag Football gerade auf dem höchsten Niveau auf Leichtathletik und auch auf einer guten physischen Verfassung aufbaut, dass es ohne das nicht geht, aber dass nur das auch nicht reicht. Ich glaube, das ist das richtige Zeichen, was da, glaube ich, gesendet wird, dass Leute aus anderen Sportarten dann kommen. Aber also gerade auch die beiden, wenn wir jetzt über sie gesprochen haben, trainieren auch viel Flag Football. Da ist noch nicht alles perfekt und das ist auch noch nicht auf einem Niveau, wo man sagt, das ist das beste Niveau in Deutschland. Aber meiner Meinung nach haben sie das Potenzial, dahin zu kommen, weil eben die Athletik als Grundvoraussetzung stimmt. Und jetzt fehlt eben noch das Flag Footballerische. Da fehlt es aber noch auf jeden Fall. So würde ich das auslegen.
Aber das ist das, was du sagst. Es ist super, dass sie das machen, sich bei Teams eben anzumelden, da mitzutrainieren, diese Erfahrung zu sammeln, weil dann kann das auch ganz schnell gehen. Also dann es wird hier ja niemand behauptet ja, dass sie nicht geeignet wären für die Nationalmannschaft, sondern dass sie wahrscheinlich einfach noch ein ganz bisschen mehr Erfahrung brauchen. Und ich denke, da gibt es genug Teams, die dankbar sind für diese Spieler und diese Erfahrung einfach weiterzugeben. Eine Sache, die ich noch zu den Maßnahmen sagen möchte, die jetzt immer mal wieder aufkommen, da merkt man aber auch einfach noch die ganze Entwicklung dieser ganzen Struktur. Du sagst, der Plan der Nationalmannschaft ist extrem eng gefasst. Es wird immer mehr gemacht, es wird immer mehr erwartet. Das ist, glaube ich, auf der einen Seite notwendig, auf der anderen Seite sicherlich auch etwas, wo man noch einen guten Mittelweg finden muss. Was ich allerdings schade finde, ist, dass da zumindest ja oberflächlich gesehen jetzt aus unserer Perspektive oder meiner Perspektive noch ein bisschen zu wenig gesprochen wird untereinander. Und dass es jetzt doch immer wieder dazu kommt, dass es Überschneidungen gibt, dass große Turniere für Vereinsmannschaften davon betroffen sind, dass Spieler da nicht können, weil sie ständig bei Nationalmannschaften eingebunden sind und dass dann den Auftritt des Flag Football Deutschland allgemein Vereins wie Nationalmannschaften einfach torpediert, wenn man sagt, die Spieler müssen sich entscheiden zwischen zwei Maßnahmen. Das wird es immer geben, aber es ist zumindest so, wie ich es jetzt mitbekommen habe, dieses Jahr bisher ein bisschen zu oft passiert.
Stimme ich dir
Also wenn da
zu?
Maßnahmen bei internationalen Turnieren liegen, die seit Jahren am gleichen Tag sind oder in gleichen Zeiträumen.
Stimme ich dir vollkommen zu, aber mir ist es dieses Jahr, bin ich ganz ehrlich, lieber, wenn die ein bisschen bei internationalen Turnieren die deutschen Teams nicht so gut abschneiden, wir dafür in der WM aber stärker sind, ist mir dieses Jahr, bin ich ganz ehrlich, deutlich lieber. Deswegen, ja, würde ich da dieses Jahr mal ein Auge von zudrücken. Grundsätzlich stimmt es natürlich, dass die meisten Spielerinnen und Spieler in ihren Vereinen am meisten lernen, dort am meisten spielen und deswegen auch internationale Turniere für den deutschen Flag Football auch super wichtig sind, sei es irgendwelche Kopenhagen Bowls, Ardea Bowls, Capital Bowls und so weiter, wo dann die Teams eben nicht in ihren besten Mannschaftskadern auflaufen können.
Genau, aber du hast jetzt schon von internationalen Turnieren gesprochen. Kommen wir doch gleich mal zu zweien. Ich hatte gesagt, Offseason ist nur so ein Begriff, der nicht ganz so steht, wie er klingt. Es finden natürlich schon Turniere statt. Und das sind mittlerweile zwei, die wirklich im tiefsten Winter stattfinden. Das eine ist ein Hallenturnier, das andere ist, soweit ich weiß, tatsächlich ein Outdoor-Turnier. Beide heißen Snowball mittlerweile. Macht die Unterscheidung nicht sonderlich einfach. Das eine ist, ja, ich weiß nicht, wie alt der schon ist. Gibt es auf jeden Fall schon länger, als ich Flag Football spiele, und zwar deutlich länger. Das ist der Snowball in Ilmenau. Das ist ein Hallenturnier, was da in der TU stattfindet. War früher eigentlich ein gesetzter Termin bei allen Teams in Deutschland. Mittlerweile, ja, sind die großen Teams doch bei weitem nicht mehr so vertreten, wie es die letzten Jahre war. Also früher Waldorf, Kelkheim, München, alles da. Dieses Jahr. Ja, werden wir gleich drauf schauen. Ist ein bisschen dünner besetzt, aber trotzdem ein cooles Turnier, sehr, sehr coole Atmosphäre. Super Stream. Ich fast nirgendwo bis jetzt quasi die letzten Jahre gab es dieses Niveau an Stream mit Kommentatoren. Also cooles Event. Und das andere, aber wir kommen gleich zu den Turnieren nochmal, ist in Luzern in der Schweiz und das tatsächlich ein sehr stark besetztes Turnier.
Okay, dann lass uns doch ganz kurz drüber schauen, was auch vielleicht für deutsche Teams da sind. Wir können über jedes Team da raus jetzt, glaube ich, zu nennen, wäre, glaube ich, ein bisschen viel, aber wir können auf jeden Fall über die Favoriten-Teams
Wo
sprechen.
fängst du jetzt an?
Das überlasse ich dir. Ich hätte jetzt in Ilmenau angefangen.
Würde ich
Okay,
auch
da macht
sagen.
das doch.
Da macht das doch.
Ja, Ilmenau, ihr dürft mich gerne korrigieren. Ich glaube, hier schlafen die Teams auch in der Turnhalle oder kann man zumindest in der Turnhalle schlafen? Wie ist es?
Es ist, glaube ich, also ich weiß, zum Ende hin wurden immer mehr Teams so, dass sie in Hotels und Jugendherbergen gegangen sind, aber
Ah,
ja,
okay.
es schlafen viele in der Halle.
Genau. Ja, lass uns draufschauen, wen haben wir so ganz bekannte Teams aus der DFFL und DFL 2 und auch sonst so. Sind nicht so viele dabei, es sind viele Fun-Teams, glaube ich, auch dabei, viele Teams, die sich anders genannt haben, aber ein paar Spieler aus sehr guten Teams haben werden. Ich erwähne jetzt einfach mal die Darmstadt Diamonds, Magdeburg, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob sie auch Red Flags heißen in der Liga. Früher haben sie auf jeden Fall erste Liga mal gespielt. Dann würde ich noch die Augsburg Lions und das war es dann auch schon so aus den ganz höchsten Ligen in Deutschland.
Du hast ein Team vergessen. Tatsächlich, das ist nicht, weil der Name so besteht, aber die Dave Storks sind mittlerweile, glaube ich, ein sehr großer Teil auch von Erlangen mit dabei. Also
Okay.
wichtige Leute von Erlangen sind bei den Dave Storks. Das war ein Team, was jahrelang, glaube ich, so ein Mix war aus vielen, die auch Tackle Football spielen, Und aus den Bereichen kamen und die Freunde sind und die diesen Snowball zweimal schon gewonnen haben, glaube ich. Zweimal, weiß ich nicht. Einmal haben sie gegen uns im Finale gewonnen, einmal verloren. Also von daher, einmal haben sie es auf jeden Fall. Und ja, auch dieses Jahr dementsprechend einer der Favoriten. Genau, aber Darmstadt hast du schon gesagt. Dave Dawgs Odense ist ja aus Dänemark. Da waren sie, ja, ein gutes Team aus Dänemark. Kein absolutes Top-Team, aber wirklich sehr solide.
Ah,
Ansonsten
okay.
bin
Glaube
ich
ich
aber
auch
bei dir.
jedes Jahr beim Snowball dabei,
Auch
die
schon
Odense
gewonnen. Auch
Badgers,
schon
genau.
gewonnen, ja.
Ah, wild, okay. Also, das heißt, okay, es ist sogar international hier.
Ist eigentlich international. Wir haben ein Team aus Dänemark. Aber sonst gebe ich dir recht, es sind viele, viele Teams da, die Fun-Teams sind, die auch das, glaube ich, gar nicht so ernst nehmen. Aber wie gesagt, Darmstadt, Dave Dawgs, Augsburg wären so,
Wer
glaube ich,
sind die
meine Favoriten. Und
Ausrichter?
Odense.
Sind es die Ilm,
Ilmenau.
also
Ilm
Ilm
Roosters. Roosters.
Allstars und Ilm Roosters?
Genau. All-Stars sind quasi die ganzen alten Roosters. Ich weiß nicht, ob Obi dieses Jahr wieder da ist. Der hat auch da jahrelang, der war ja früher Organisator von dem Turnier. Da habe ich ihn kennengelernt. Da hat er noch bei Ilmenau gespielt. Der hat auch da schon mitgespielt.
Okay, ich glaube, es ist ein witziges Turnier für ganz den High-Class-Football. Muss man vielleicht nicht einschalten, aber man kann auf jeden Fall in den Stream reinschauen, weil davon immer Leuten kommentiert wird, die irgendwie auch sonst mitspielen an dem Turnier, glaube ich. Das ist immer ganz witzig. Schaut da auf jeden Fall gerne rein. Wo aber besserer Flag-Football erwartet werden kann, ist, glaube ich, beim zweiten Snowball, beim anderen Snowball.
Genau, und der findet in Luzern statt, ausgerichtet von den Luzern Pikes. Hieß früher auch Pilatus Cup, heißt jetzt eben, wie ihr schon gesagt habt, auch Snowball. Und der ist wirklich hochklassig besetzt. Also wir gehen mal kurz durch. Wir haben die Luzern Pikes, die beim Champions Bowl Fünfter geworden sind, Zweiter in der Schweizer Liga. Wir haben die Velenje Black Miners, die zumindest vorletztes Jahr die slowenische Liga gewonnen haben. Wir haben die Mainz Haubentaucher. Ich glaube, das ist die Mainz Legendaries mit noch ein paar Freunden dabei. Die Mockingbirds, das ist sozusagen zweite Team der Blackbirds,
Genau.
also auch ein Powerhouse in der Schweiz. Und dann noch ein Team aus Turin und die RAFZ Bulldogs, die in die erste Schweizer Liga aufgestiegen sind. Lasse, wir kennen sie gut. Wir haben gegen sie im Adria Bowl verloren. Das heißt, die Gruppe A wirklich sehr, sehr hochklassig besetzt. Und die Gruppe B wird direkt angeführt vom deutschen Meister, von den Waldorf Wanderers, die es direkt mit den Arona 65ers zu tun bekommen. Auch ein, ja, ich weiß, wir haben wahrscheinlich das Team, über das wir am meisten geredet haben, international im
Weil sie
letzten Jahr
überall
in
sind,
unserem
einfach.
Podcast.
Ich weiß auch nicht, ob sie Titelverteidiger sind.
Ah, das weiß ich
Okay.
leider auch nicht.
Also ich weiß, dass Omar, also der Quarterback, war MVP. Sie haben im Finale gegen Luzern gespielt. Ja, genau. Ich glaube, sie haben gewonnen. Ja, Arona müsste Titelverteidiger sein.
Ja, also sehr cooles Team, auf jeden Fall auch mit Ambitionen da. Wir haben die Blackbucks Uni Bern, die ich nicht so gut kenne, nicht einschätzen kann. Die Dutch Mambas sind eine pure Wundertüte. Die können von einer Fun-Truppe zu einem Champions Bowl-Style-Team eigentlich alles spielen, je nachdem, wer dabei ist und wie viel Bier sie trinken. Dann wird die Gruppe vervollständigt von Winterthur Warriors, einem ja, Middle of the Pack Team in der Schweiz, würde ich sagen, und Luzern Pikes Legacy, was wahrscheinlich ein bisschen wie die All Stars aus Ilmenau, auch ein ja, All-Star-Team der alten Herren aus Luzern ist.
Auf jeden
Genau.
Fall, denke ich auch, ja.
Und die Gruppe C, dann eine reine Schweizer und italienische Gruppe mit den Blackbirds, den Mad Dogs, als ja, Gruppenköpfe, zwei Teams, die auch regelmäßig auf dem Champions Bowl dabei sind. Und dann mit Zürich Renegades, Heroes Milan, Midland Bouncers und Basel Spartans, ja, mittelmäßige Teams aus Italien und Schweiz dabei. Aber ich würde sagen, wir haben hier von 18 Teams, die dabei sind, sind mindestens sechs Teams, die regelmäßig beim Champions Bowl spielen. Und das ist wirklich für so ein Off-Season-Turnier eine starke Besetzung.
Auf jeden Fall. Ich hätte jetzt gesagt, bei Mainz ist es ein bisschen die Frage, was sich dahinter verbirgt, wer das jetzt ist. Wenn die Mainzer so kommen, wie sie bei der deutschen Meisterschaft waren, dann haben wir sieben Teams, die, sage ich mal, auf europäischem Niveau spielen. Wenn nicht, dann sind es wahrscheinlich sechs. Die Mockingbirds allerdings auch schon überrascht. Also beim Kopenhagen Bowl waren sie schon ganz gut dabei. Dutch Mambas hast du drüber gesprochen. So Legacy-Teams sind immer so eine absolute Wundertüte. Keine Ahnung, wen die da herzaubern. Dann finden sie irgendwie noch zwei ehemalige Nationalspieler, die plötzlich gut sind oder so. Keine Ahnung, weiß nie, was da kommt, aber kann auch totale Fantruppe sein. Also ich denke auf jeden Fall, dass es da einige wirklich starke Teams gibt. Und ich glaube, auch das wird gestreamt, war es letztes Jahr auch. Also da kann man sich auf jeden Fall das ein oder andere coole Spiel angucken. In dem Falle hoffe ich nur, dass es nicht zu kalt wird, weil ich schon vorhin schon in unserem Vorgespräch gesagt habe, wenn ich aktuell vor die Tür gehe, weiß ich nicht, ob ich an Flag Football draußen spielen denke.
Ja, ich sehe uns
Aber
schon in der
cool ist es trotzdem.
ich sehe uns schon in der F1-Schulung hocken und die ganze Zeit nur den Stream schauen. Die sind ja am 31. Januar dieses Jahr.
Ja, habt ihr wenigstens gleich Anschauungsmaterial, könnt ihr bewerten.
Ja, nee, auf jeden Fall sehr spannendes Turnier. Auch schön, dass da zwei deutsche Vertreter mit dabei sind. Ist ein Turnier, was nur in der Herrenkonkurrenz oder in der Mixkonkurrenz besser gesagt gespielt wird. Es gibt aber auch noch Frauenturniere. In der Schweiz weiß ich einfach explizit, weil wir auf eins fahren und ein anderes kenne ich auch noch. Vielleicht werden wir da auch dann in den nächsten Folgen nochmal ein ganz kurzes Wort zu verlieren, weil auch in der Schweiz geht beim Frauen-Flag-Football auch relativ viel. Die Orga sind da auch was am Organisieren, was sehr schön ist.
Ja. Gut, dann kommen wir aus der Schweiz zurück nach Deutschland. Keine Turniere, die anstehen, sondern auch wenn es noch früh im Jahr ist, denke ich, können wir mal ganz kurz einen Ausblick wagen auf die DFFL. Und damit meine ich nicht Predictions, die kriegt ihr noch ausführlich genug, sondern was so dieses Jahr ansteht, was sich vielleicht verändert hat, insbesondere jetzt bei der DFFLF. Denke ich, gibt es da kurz was zu sagen. Ich würde mal zur DFFL anfangen. Da gibt es jetzt außer natürlich das ein oder andere neue Team. Wir werden über die Teams sprechen, deswegen müssen wir jetzt da nicht drauf eingehen. Keine so krassen Änderungen. Es werden sicherlich neue Divisions zusammengewürfelt, die aber nach dem neuen Prinzip ja auch keine so große Bedeutung mehr haben. Auf die würden wir auch eingehen, wenn wir die Teams besprechen, beziehungsweise die Predictions machen. Was, glaube ich, hier einfach zu sagen ist, was sehr schön ist, wir sind wieder bei den Finals mit dabei. Das war, denke ich, für uns alle letztes Jahr, also alle Spieler, die da waren, ein super Event, ein cooler Rahmen. Wir bekommen eine Bühne, diesen Sport darzustellen. Ja, dieses Jahr dann in Hannover, Ende Juli. Ja, ich glaube, das wird nicht weniger cool als dieses Jahr in Dresden. Und so wie es klang, wird es ein bisschen früher in der Woche, also nicht Samstag, Sonntag, sondern eher unter der Woche, was natürlich bezüglich der Zuschauer vor Ort gegebenenfalls einen kleinen Einfluss haben wird, wobei dieses Jahr alleine schon unsere Flag Football Teams und Zuschauer die Bühne fast voll gemacht haben. Aber ich würde jetzt mal sagen, vielleicht ein bisschen helfen, im Fernsehen mehr gezeigt zu werden, weil es weniger Konkurrenz gibt.
Ich wollte gerade sagen,
Vielleicht haben wir die
das.
Möglichkeit, da ein bisschen mehr bisschen mehr Zeit zu bekommen und vielleicht schon Richtung Halbfinals einen Platz im Fernsehen zu bekommen oder zumindest einen Livestream.
Genau,
Das wäre
auf
auf jeden
jeden
Fall
Fall.
sehr cool.
Das wäre auf jeden Fall cool. Ansonsten bleibt, glaube ich, so der DFL nur noch zu sagen, dass sie weiter in ihren Divisions spielen. Man spielt zwei Spiele gegen jeden aus seiner Division, die zählen aber nur Hälfte. Und dann quasi spielt man noch einmal gegen jedes andere Team aus der Liga, sodass man dann quasi am Ende, ja, gegen jedes Team einmal gespielt hat und dann gibt es einfach die ersten acht fahren wieder auf die Finals. Und die
Genau,
letzten
richtig.
drei steigen ab. Nee,
Genau, die
doch.
letzten drei steigen
Okay.
wieder ab. Das bleibt gleich. Ja, wie Olli schon gesagt hat, wir werden vor der Saison, vom Saisonstart, nachdem wir alle Teams vorgestellt haben, auch nochmal einen ja, strukturierten, zusammenfassenden Prediction machen für die DFL und natürlich auch unsere Top 8 hier tippen. Ich glaube, dieses Jahr, sage ich mal direkt, wird es, glaube ich, ein bisschen enger als die letzten Jahre, wo wir eher sieben Teams hatten, die recht gesetzt waren. Ich glaube, das wird sich ein bisschen aufweichen. Warum? Und die ganzen Hintergründe dazu hört ihr dann bei den Vorstellungen der einzelnen Teams und bei unseren Predictions wahrscheinlich in 2 Monaten. Aber
Kommen
dann
wir.
würde ich, genau, würde ich sagen, schauen wir auch auf die DFL 2. Klasse.
Ja, ich habe gar nicht so viel zu sagen. Letztes Jahr haben wir in der Liga gespielt. Auch hier passiert nicht so viel Neues. Wir spielen wieder mit 20 Teams. Jedes Team hat 19 Spiele, genau gegen jedes Team einmal. Was ja für eine zweiten Liga manchmal relativ viel Fahrt auf sich nimmt. Aber es war jetzt letztes Jahr echt in Grenzen. Sie haben da, glaube ich, einen guten Modus gefunden mit diesem Algorithmus, der die Fahrzeiten gering hält. Ist ganz schön. Neues gilt hier nur auch zu sagen, dass natürlich ein paar Teams abgestiegen sind aus der ersten Liga und ein paar Teams durch das Relegationsturnier, was zeitgleich zum Final Six stattgefunden hat, aufgestiegen sind. Als einzige News, die ich jetzt hier zu haben, sagen kann, sind, glaube ich, die Trier Biber, die nicht in der DFL 2 nächstes Jahr spielen werden.
Genau, die haben zurückgezogen, sind ja sportlich aus der ersten Liga abgestiegen, haben, wir haben es dann aber auch in der letzten Folge zur DFL 1 schon angesprochen, haben ihren Quarterback, ihren Organisatoren, wahrscheinlich auch so ein bisschen das Herz des Teams, Paul Galle verloren. Und der wiegt natürlich schwer und deswegen haben sie dann beschlossen, auch in der DFL 2 nicht anzutreten. Ich gehe davon aus, dass es ein kleiner Rebuild sein wird für die Trier Biber, denn in der Regionalliga anzutreten heißt nur regional zu fahren in NRW und nicht durch ganz Deutschland, auch leichtere Competition zu haben. Also ich verstehe den Schritt und die Glücklichen sind dann Viktoria Berlin, die, obwohl sie im Relegationsturnier nicht einen der vier Plätze sichern konnten, dann doch noch in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und Lasse, ich freue mich ehrlich gesagt, weil das bedeutet, dass wir wieder nach Berlin fahren. Ich fand die Fahrt letztes Jahr nach Berlin wirklich schön und freue mich darauf, auch dort wieder ein Turnier haben zu können.
Auf jeden Fall. Genau, mehr gibt es, glaube ich, auch zu DFL 2 nicht zu sagen, oder Olli?
Nö, also ich habe auch nichts mehr zu DFFL 2. Ich denke, die meisten Infos können wir jetzt zu DFFLF noch dazu sagen. Da hat sich ein bisschen mehr geändert.
Genau, auch hier werden wir über die Predictions und so noch deutlich mehr angehen, aber ich glaube, die DFLF ist auf jeden Fall die Liga, wo es sich wo auf jeden Fall am meisten sich getan hat. Sie haben dieses Jahr die Liga ausgeschrieben mit der Möglichkeit einer zweiten Liga. Sie haben ja auch die letzte Saison schon offiziell als eine Qualifikationssaison festgemacht. Das heißt, es hätte auch theoretisch Absteiger geben können. So wie es dieses Jahr ist, haben sie gesagt, mit 20 Teams wollen sie sich für zwei Ligen entscheiden. Jetzt sind wir am Ende bei 19 rausgekommen. Das heißt, knapper könnte es quasi nicht gewesen sein. Mich freut es auf jeden Fall, dass wir 19 Frauenteams haben dieses Jahr in der Liga. Die Konkurrenz wird deutlich größer. Die Frauen haben mehr Spiele. Es wird auch ein deutlich größerer Aufwand für die Frauenteams, muss man auch ganz klar dazu sagen. Es wird eine deutlich weitere Fahrtzeit in Anspruch nehmen. Teams müssen durch ganz Deutschland fahren. Ich kann für die Münchner Spatzen sprechen, die auf jeden Fall nach Rostock oder Lübeck, je nachdem, wo der Spieltag dann stattfindet, fahren wird. Es gibt auf jeden Fall ein paar neue Teams. Ich will gar nicht jetzt über jedes neue Team ganz eingehen. Ein paar Teams haben sich auch umgeformt. Was ich ganz klar so sagen kann, ist, glaube ich, dass auf jeden Fall Bayern nochmal ein bisschen mehr dazugekommen hat. Es sind in Bayern die Augsburg Lions 2, die Münchner Spatzen 2 dazugekommen, die jetzt jeweils mit einem zweiten Team noch antreten in der Liga. Dann haben wir die Ingolstadt Guardians weiterhin dabei. Neu dazugekommen sind aber Regensburg und die Franken Knights mit jeweils noch einem Frauenteam, was definitiv schön ist. Außerdem neu die Berlin Thunder Lightnings haben ein Frauenteam, was sicherlich auch aus anderen Berliner Teams mit aufgefüllt werden wird. Und dann gibt es, glaube ich, noch im Norden ein, zwei, die Oldenburg Orcas haben zum Beispiel ein Team. Kiel hat ein eigenes Team. Da ist auf jeden Fall viel passiert. Wir werden über dieses Jahr über die Teams auch noch viel reden. Wir werden auch hier versuchen, so viel Informationen wie möglich einzuholen. Vielleicht nicht jedes Team im Detail vorstellen, wie in der DFL 1. Aber ich will auf jeden Fall auch schauen, dass wir hier schön viele Infos bekommen und freue mich sehr auf die Saison. Demnach mit 19 Teams ergibt sich dann relativ basic das Spielkonzept, dass jedes Team genau einmal gegen jeden spielt. Und am Ende kommen die vier besten Teams ins Final Four. Auch hier wurde das ähnlich gemacht mit den Fahrzeiten und den Spieltagen. Es gibt kleinere und größere Spieltage und es wurde versucht, für alle Teams die Fahrzeiten zu minimieren.
Obwohl es natürlich mehr Fahrzeit ist, heißt es auch mehr Spiele. Also
Deutlich mehr.
ich finde es natürlich super. Das heißt, wir sind jetzt bei 18 Spielen pro Team, im Gegensatz zu 11 Spielen, die es letztes Jahr waren. Also eine deutliche Steigerung. Und ich hoffe natürlich auch, dass das Leistungsniveau sich ein bisschen angleicht. Wir hatten ja letztes Jahr doch eindeutig Teams, die im oberen Bracket, würde ich jetzt mal sagen, gespielt haben, andere Teams, die eher im unteren gespielt haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Saison dann die letzte mit einer einzigen Liga sein wird und es nächstes Jahr eine Aufteilung geben wird, was natürlich auch bedeutet, dass einige Teams nicht nur den Ansporn haben, ins Final Four zu kommen, sondern auch den Ansporn haben, sich unter die wahrscheinlich Top 8 oder Top 10 zu spielen, um nächstes Jahr dann in der ersten Liga spielen zu dürfen. Und da, ich weiß nicht, Lasse, ob du da schon mehr weißt, wie viele Teams sozusagen dann sich qualifizieren könnten für eine erste Liga, was da der Plan ist. Gibt es da schon irgendwelche Infos zu?
Oh, also explizite Infos weiß ich jetzt gar keine, obwohl ich mich mit dem Thema viel beschäftigt habe oder auch ja, versucht habe zu beschäftigen und viel informiert habe. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dieses Jahr haben sie gesagt, sie würden dann mit 8 oder 10 Teams in der ersten Liga spielen. Das heißt, mehr als 12 auf keinen Fall. Ich gehe eher von 8 Teams auf, was dann bedeuten würde, dass dann quasi 9 Teams absteigen würden. Deswegen, da ist auf jeden Fall ein sportlicher Anreiz dieses Jahr auf jeden Fall da, auch wenn man nicht ins Final Four kommt, sich da oben festzuspielen. Die Plätze 5 bis 8 bzw. 5 bis 10 werden auf jeden Fall sehr, sehr hart umkämpft.
Und generell wird natürlich auch die Qualifikation fürs Final Four noch umkämpfter. Ich meine, wir haben jetzt 4 Plätze bei 19 Teams. Das ja, ist fast nur 20% der Teams, die sich dafür qualifizieren. Wir haben letztes Jahr darüber geredet, dass die DFL 2 da schon deutlich selektiver war mit 6 Teams von 20. Jetzt haben wir 4 von 19. Also die DFL F wird die so gesagt härteste Liga, um sich fürs Final Four, den Finalspieltag zu qualifizieren.
Was die Regular Season super spannend machen wird, ganz klar. Und man muss, finde ich, auch immer ein bisschen dazu sagen, das sind zwar nur 4 Teams, die dann auf den Finaltag fahren, aber auch nur von 19 Teams, die es in Deutschland halt generell so gibt. Man muss, glaube ich, immer ein bisschen im Hinterkopf halten, dass in der ersten Liga dann die besten 8 von mehr als 100 Teams wahrscheinlich, die in allen Ligen in Deutschland spielen, deutlich mehr als 100 sogar. Das heißt, das klingt erstmal wenig, am Ende muss man dann aber doch denken, wenn man die Prozentzahl der Teams, die dann am Finalspieltag spielt, von allen Teams, die in Deutschland spielen, ist das dann wieder eine sehr faire Aufteilung, würde ich sagen.
Ja, und es ist ein Prozess, der einfach jetzt passiert, der in anderen Ligen schon passiert ist oder bei der Mixed-Liga. Und es ist super cool, dass das so schnell geht. Und ja, da gibt es dann wahrscheinlich die Saison, nächstes Jahr könnte es dann, was weiß ich, wenn es getrennt wird, wieder nochmal ein Jahr leichter werden. Dann wird es wieder ein bisschen schwieriger, so wie wir es jetzt in der DFFL selber auch gesehen haben. Ja.
Top.
So,
So
genau.
viel, glaube ich, zur
Dann.
DFL oder bis in den Ligen, über die wir dieses Jahr ausführlich berichten wollen. Ich freue mich sehr drauf, muss ich ganz
Absolut.
ehrlich sagen. Also vor allem
Es
die
ist.
Frauenliga, was ja auch immer mit meine Herzensangelegenheit ist, macht mir, glaube ich, dieses Jahr sehr, sehr viel Spaß. Ich werde ganz viel versuchen, auch mit den neuen Teams ins Gespräch zu kommen. Und ja, ich finde es auch ganz spannend, weil das alles neue Teams sind, die haben sich dann neu aufgebaut. Wie klappt das mit der Organisation und so alles? Wird auf jeden Fall eine spannende Sache.
Genau, was auch eine spannende Sache wird, wir haben schon drüber gesprochen, ist die internationale Bühne. Und da spreche ich jetzt nicht von Vereins. Turnieren, sondern natürlich von der WM in Düsseldorf. Wir werden noch viel darüber sprechen. Wir haben nur gedacht, zum Jahresstart möchten wir doch gerne in die Folge noch bringen, was zum Ende des Jahres letztes Jahr noch rausgekommen ist. Das ist zum einen das Ranking der Nationalmannschaften. Da möchten wir kurz drüber schauen, quasi mit euch. Also für mich ist es fast eine Live-Reaction. Ich habe das, glaube ich, mal vor 6 Wochen kurz angeschaut und dann habe ich sie da vergessen. Und natürlich die Auslosung, die jetzt auch schon steht für die WM, einmal anschauen. Wir werden keine Predictions machen, so viel an der Stelle schon mal gesagt. So ganz kurzen Eindruck zur Liga, nicht zur Liga, zur Gruppe und alles Weitere dann, wenn es Richtung WM in Düsseldorf dann geht.
Gut, dann würde ich
Genau, aber.
sagen, lass uns doch mal die Rankings anschauen. Ich hätte vorgeschlagen, wir schauen uns immer 5 Teams an oder lesen die sozusagen vor und dann reden wir kurz drüber. Haben wir da irgendwelche Überraschungen drin? Sehen wir das persönlich anders? Was sind unsere Meinungen dazu?
Damen oder Herren zuerst? Ladies first?
Dann machen wir Ladies first, würde ich sagen.
Gut, dann lese ich mal die ersten 5 vor, die hier auch so wunderschön grafisch dargestellt sind mit jeweils ihren Top-Spielern. Auf Platz 1 Mexiko, dann die USA auf 2, Großbritannien auf 3, Kanada auf 4 und Japan auf 5.
Ja, ich glaube, zu Mexiko brauchen wir nicht viel sagen. Die haben im letzten Jahr oder letzten 2 Jahren alle Duelle mit den USA gewonnen. Und das waren immer die Duelle, wo es darum ging, wer ist die Nummer 1 der Welt. Und sie haben sie gewonnen. Sehr knapp meistens, aber Winner, Winner, Chicken Dinner. Deswegen Mexiko verdient auf der 1.
Haben Sie auch die WM gewonnen, Mexiko?
Ja, also da,
Dieses Jahr? Ja.
man muss dazu sagen, achso, die WM. Ja, die WM haben sie gewonnen.
Ja.
Es war so, es gab ja noch die America Continental
Ja.
Finals. Und dort gab es das Finale, was dann aber abgebrochen wurde.
Ach, das
Und
war's,
was
genau.
Mexiko gewonnen hat, weil sie schon 12 Punkte hatten zum Zeitpunkt des Abbruches. Das wurde nicht zu Ende gespielt, aber sie haben es gewonnen.
Genau, also wie gesagt, ich wollte dir auch nicht widersprechen. Ich glaube auch, dass das die 2 Teams sind, die mit Abstand vorne sind und sich gegenseitig schlagen können. Aber ich glaube, der höhere Floor, wie man so schön sagt, da bei den Mexikanerinnen liegt. Damit auch für mich klar auf 1, USA auf 2. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Großbritannien, denke ich, einfach nach dem Ergebnis der WM hier auf 3 gerankt. Ob das immer so in Stein gemeißelt ist, weiß ich nicht. Ich glaube, da kommen jetzt einige Teams nebeneinander oder hintereinander, die ziemlich auf einem Niveau sind. Ich glaube, an der Stelle nach der WM verdienterweise auf Platz 3, ja.
Nach der
Bis
EM
quasi
dieses Jahr.
EM, ah,
War
EM,
letztes Jahr,
ja,
genau.
richtig, genau, sowas. Ja, kann man so machen. Ich bin tatsächlich immer ein großer, wie heißt es, Believer. Ich bin der Meinung, dass Kanada sehr, sehr viel Potenzial hat. Da kommen wir bei den Männern auch noch dazu. Mal schauen, was die entwickeln können. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Laufe der Saison durchaus sein kann, dass die Kanadierinnen da Richtung Spitze noch mit angreifen. Japan auf 5. Ja, ich glaube, da kommt dieser Pack an Teams, die jetzt alle sehr, sehr gleich auf sind.
Ich
Ja, also
wollte gerade
ich würde.
sagen, also ich sehe Japan nicht auf 5, muss ich ganz ehrlich Ja.
sagen.
Ich würde auch Österreich eher auf der 5
Ja.
sehen.
Die wären die 6, nur für
Ja,
euch
die
schon
wären die
mal.
6, genau. Ich würde tatsächlich sagen, wir haben jetzt hier diesen Cut von 1 bis 5 und dann den Cut. Ich würde den Cut tatsächlich nach 6 setzen. Denn
Ja.
zwischen Österreich und Japan sehe ich in der oberen Gruppe sozusagen und dann zu Spanien, Italien und ich nehme es gleich vorweg, auf 9 und 10 dann Deutschland und Australien, sehe ich dann doch noch einen größeren Schritt.
Ja,
Und
würde ich
ich
dir
finde tatsächlich,
zustimmen.
ja.
Also man hat es auch ein bisschen gesehen bei der EM letztes Jahr. Da war auf jeden Fall ein kleiner Gap. Spanien, Italien, Deutschland. Aber für mich sehr auf einem Niveau. Deutschland hat das gegen Spanien das Game verloren im Viertelfinale. Ja, Italien weiß ich nicht ganz genau, wie. Die haben nicht gegen eins von diesen beiden Teams gespielt. Deswegen kann ich da den direkten Vergleich nicht ganz so sagen. Aber ich würde sie in der Ebene einordnen. Zu Australien kann ich leider überhaupt nichts sagen. Die habe ich, glaube ich, seit 3 Jahren nicht spielen sehen.
Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, Italien, das Ranking Italiens lebt stark davon, dass sie diesen glücklichen Sieg gegen Deutschland bei der WM 2024 hatten. Denn ich muss sagen, ich sehe Italien auf Platz 11 unter Frankreich.
Ui. Ja, Frankreich ist für mich auch fast ein bisschen zu niedrig, aber für mich ist auch Panama auch zu niedrig, muss
Ja,
ich fast
Panama
sagen.
ist da ziemlich niedrig, das finde ich auch. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht bis 29 alle durchgehen, weil da können wir nicht viel zu sagen.
Ja.
Wir können auch noch mal so rauspicken, wer da noch genannt ist. Ich hätte auch gesagt, Frankreich, Panama 11 und 12, gerade mit dieser grafischen Gap auf diesem Bild finde ich krass. Das sieht ein bisschen so aus, als wäre da irgendwie, ja, die Top 10 schon klar, wie das gedacht ist. Aber da finde ich, sollte Frankreich und Panama auf jeden Fall noch nach vorne gezählt werden. Ich meine, dann haben wir noch genannt für unsere deutschsprachigen Hörer, die Schweiz wäre auf 14. Denke, das ist erstmal ein ganz guter Punkt, wobei ich den Schweizerinnen doch durchaus zutraue, da sich festzuspielen, auch da in diesem Mittelfeld. Dänemark mittlerweile hier nur im Ranking auf 20. Das für das ehemalige Flag-Football-Land Dänemark. Ja, bei den Frauen waren sie nie so stark wie bei den Männern, aber trotzdem, das ist schon weit hinten. Ich glaube, ansonsten haben wir
Wer
die
für mich
Ukraine auf
fehlt?
28. Die ist, glaube ich, einfach noch nicht gerankt, weil sie noch nicht viel dabei war. Nee, stimmt nicht,
Genau.
war nicht Ukraine. Wir haben Slowenien.
Genau.
Slowenien, wo ist denn
Slowenien
das?
ist auf 33.
Hart.
Und denen fehlt
Das
einfach
ist.
ein ganzes Jahr
Das war das
sozusagen
Team.
in dieser
Genau. Ja,
Weltrangliste.
genau.
Denen fehlen viele Punkte, dadurch, dass sie einfach nicht gespielt haben.
Ja, und
Ja,
die
genau. Ich habe
Türkei,
die letzte
glaube ich,
Seite
ist auch
vergessen.
vielleicht ein Land, was sich schneller da hochspielen wird. Ich glaube, auch das kann man vielleicht nicht ganz so sagen. Generell gibt es hier viele Teams und es ist super schön, dass diese Weltrangliste jetzt sogar bis 45 geht. Kann man mal sagen, 45 Teams sind hier quasi gelistet. Das heißt, sie haben schon mal irgendwie eine Art Turnier wahrscheinlich gespielt im internationalen Rahmen oder so als Nationalmannschaft. Da hinten raus kann man aber, glaube ich, ganz klar sagen, da ist es noch eine Wundertüte. Da können wir noch nicht so viel sagen. Wir haben die noch nicht spielen sehen. Wir haben sie noch nicht gegen andere sehr gute Teams spielen sehen. Ja.
Und ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wie dieses Ranking passiert. Wenn das aufgrund von Platzierungspunkten bei Kontinentalmeisterschaften ist, muss man auch einfach sagen, ist es natürlich deutlich leichter, bei der Asienmeisterschaft Punkte zu sammeln, als jetzt vielleicht in Europa oder in Amerika. Das ist einfach etwas, was wir jetzt hier nicht sagen können, wie das zustande kommt, ob das quasi so ein gewotetes Ranking ist von irgendwelchen Experten oder eben mit Punkten und dann. Ja, aber dass es sowas gibt, das gab es jahrelang nicht. Also ich finde es total cool und wie du sagst, so viele Teams. Bei den Männern sind es ja, glaube ich, fast 60. Also das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache.
Sie schreiben
Was uns,
auch,
glaube ich, auch zu. Ja?
15 Teams sind zum ersten Mal quasi aufgeführt und zum ersten Mal gerankt.
Mega.
Ist, glaube ich, super schön.
Genau. Dann kommen wir noch zu den Männern, glaube ich, wenn es zu den Damen nichts mehr zu sagen gibt an der Stelle. Also dieses Ranking findet ihr auf der Instagram-Seite der IFAF, nur für die, die es sich nach. Träglich anschauen wollen, nochmal genauer. Und genau, bei den Männern Ja, ich glaube, Platz 1 USA ist
Unangefochten
undiskutabel
Stein
da.
gemeißelt.
Es wird sich vermutlich auch nicht so schnell ändern. Ich glaube, die Mannschaft, also die Niederlagen, die sie haben, basieren dann eher auf nicht ernst genommen, nicht alle da.
Haben sie
Trainings.
Niederlagen? Ganz
Ja,
ehrliche
sie haben gegen
Frage.
Kanada verloren.
Na,
Bei
okay.
einem Turnier.
Genau, bei einem Turnier haben sie gegen Kanada verloren.
Aber wer da gespielt hat, keine Ahnung. Also die sind auf 1 verdient und auch in Stein gemeißelt. Dahinter wird es dann ein bisschen spannender. Österreich auf 2. Ich glaube, das haben sie sich verdient. Mit der Konstanz, die sie einfach seit in den letzten Jahren bringen. Ich habe immer das Gefühl, so dieses flashy Play fehlt den Österreichern. Aber es brauchen sie irgendwie nicht, weil sie am Ende trotzdem immer auf dem Podest stehen. Also von daher, mal schauen, ob sie sich da weiter festspielen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt finde ich das absolut verdient. 3 Mexiko. Ein bisschen, die waren mal näher dran an der Spitze. Da hat es ein
Ja.
bisschen gehapert die letzten Jahre. Oder die letzten Turniere, nennen wir es so. Letzten Jahre wäre zu krass.
Ja, ich weiß auch nicht, gab es da irgendwie einen Umbruch? Keine Ahnung. Ich sehe sie eigentlich, also sie haben auf jeden Fall das Potenzial, da wieder auf die 2 ranzukommen und haben auch, es sind, glaube ich, eines der wenigen Teams, das den USA gefährlich werden kann. Wenn überhaupt. Hier auf 3 gerankt.
Ich glaube tatsächlich, was bei den Mexikanern die letzten Jahre ein bisschen das Problem war, sie sind unfassbar athletisch, aber da ist ein bisschen dieses System sehr anfällig, nennen wir
Genau,
es
und
mal
bei
anfällig.
Österreich ist es genau andersrum so ein bisschen, finde ich.
Ja, vielleicht ist es
So,
genau so
deswegen,
ganz
ich
gut
glaube,
ausgedrückt.
langfristig wird sich Mexiko auch gegen Österreich dann da wird sich nochmal ein Switch stattfinden. Dieses Jahr müssen wir mal sehen, wie es bei der WM sich rausgeht.
Ja. Dann auf Platz 4 haben wir den Europameister. Denke ich, mit dem Europameistertitel auch hochgespielt, finde ich in den Top 5 auch nach den Auftritten. Sie haben es bei den World Games auch schon gezeigt, durchaus verdient. Das Potenzial, was Italien hat, wenn sie alle Spieler bringen, ist Top 5. Kann natürlich sein, dass sie es irgendwann mal auch wieder nicht bringen, wobei, so wie die Entwicklung ist, denke ich, werden wir jetzt wahrscheinlich eher immer ein starkes Italien sehen.
Ich gehe
Was.
auch stark davon aus, dass das jetzt die Regel als die anstatt die Ausnahme war bei der EM.
Das hoffe ich auch. Ich meine, wir haben schon drüber geredet vor der EM, aber Italien ist eben eines dieser Teams, die sehr viel von Tackle-Spielern lebt und die nicht so stark diese reinen Flag-Football-Spieler bringen und dadurch natürlich nicht immer ihren vollständigen Kader bringen, wenn auch gerade Tackle-Turniere oder Spiele anstehen. Deswegen für mich ja verdient durch die Leistungen. Allerdings hoffe ich sehr, dass sich diese Spieler vielleicht auch in der Zukunft mehr auf Flag konzentrieren und sich dann eben in der Weltspitze auch etablieren können.
Genau. Also dann noch Platz 5, Frankreich, finde ich durchaus verdient. Kann man da, glaube ich, genauso stehen lassen. Um jetzt noch quasi, ich würde sagen, wir machen mal bis Platz 15. Die restlichen können sich die Leute dann anschauen. 6 die Schweiz, 7 Japan, 8 Australien, die eben diese Asienmeisterschaft gewonnen haben. Ich glaube, die haben sich noch nie mit einem der anderen Teams gemessen. Finde ich sehr krass da, weil Kanada auf 10, finde ich, wie ich schon angedeutet habe, viel zu weit hinten.
Kanada muss
Also
weiter
Kanada ist für
vorne.
mich ein Team, was unter die Top 5 gehört, beziehungsweise zumindest zu diesem Packen an Teams. Deutschland dann auf 11, finde
Es
ich, ist
lebt auch
aktuell
noch,
fair.
ja, es lebt halt immer noch ein bisschen von der EM-Goldmedaille vor 3 Jahren oder 2,5 Jahren. Die,
Aber es ist so ein
ja,
bisschen
aber sie sind
der
eben
Platz, finde ich.
abgestürzt. Ja.
Zwischen 7 und 12. Das ist so ein bisschen das, was ich auch bei der WM sage. Da würde ich sie Stand jetzt einschätzen. Das Potenzial für mehr ist vielleicht da, aber ich denke, zwischen 7 und 12 ist so ein bisschen das, was sie anpeilen sollten. Viertelfinale wäre das dann in dem Falle. Genau, dann haben wir Großbritannien auf 12, finde ich völlig in Ordnung. Panama hat auch Potenzial nach oben, aber ich finde nach den letzten Turnieren 13 ist in Ordnung. Dänemark mittlerweile auf 14 abgefallen, die waren, glaube ich, auch mal Top 5. Neuseeland auf 15, aber das ist, glaube ich, diese Punktung, weil Spanien aus meiner Sicht würde wahrscheinlich Neuseeland und Australien schlagen, die auf 16. Ich glaube, dahinter gibt es keine Teams mehr, die man jetzt so stark ansprechen muss, die jetzt irgendwie gewachsen sind. Ich meine, klar, China ist irgendwie immer so ein schlafender Riese, wenn die mal Leute zusammenbringen. Ich habe immer keine Ahnung, was da kommen kann, aber ist jetzt, glaube ich, footballmäßig ein
Also China bei den
bisschen zu wenig
Frauen ist auf
Tradition.
jeden Fall was, wo man, wir haben vorher nicht drüber sie gesprochen, aber bei den Frauen auf jeden Fall haben sie auch sind sie auch sehr hoch eingestiegen, weil sie ja bei sich zu Hause auch ein, zwei Siege geholt haben.
Ja.
Frauenfußball darf man sie nicht unterschätzen.
Gut. Also wie gesagt, schau dich die gerne nochmal an. Also das so ein bisschen vielleicht der erste Eindruck davon. Ich würde sagen, wir schauen jetzt noch, oder wir gehen jetzt ganz kurz noch die Gruppenauslosung durch. Dann wisst ihr quasi schon mal vorgelesen oder vorgestellt die Gruppen für Düsseldorf. Wie gesagt, wir besprechen das Ganze dann nochmal etwas detaillierter. Ich würde sagen, weil ich es jetzt gerade aufhab, sprechen wir kurz über die Herren. Wir machen es diesmal quasi andersrum. Es sind vier Gruppen, A4 Teams, also 16 Teams, die in Düsseldorf antreten. Gruppe A wird angeführt von den USA, dann Australien, Israel und amerikanisch Samoa. Das wäre Gruppe A. Dann Gruppe
Amerikanisch
B.
Samoa, was können wir von denen erwarten, ganz kurz? Nix.
Gar nichts.
Okay. Weiß ja nicht.
Also,
Vielleicht ist es ja wie im Rugby, dass sie auf einmal gut sind.
nein, nein, ich glaube, da müssen wir nichts erwarten. Ich glaube, das wird spannend, ob Israel Australien schlagen kann. Das wird, glaube ich, der Match.
Okay.
Aber sonst, ja, geht's weiter.
Dann haben wir, finde ich, eine sehr
Gruppe
spannende
B.
Gruppe.
Ja, auf jeden Fall Österreich, dann Japan, Kanada und Nigeria. Da würde ich sagen, ist es ein bisschen, glaube ich, die Frage, wie stark wird Kanada? Schlagen die vielleicht sogar Österreich? Was macht Japan? Nigeria natürlich hier jetzt als afrikanischer Vertreter eher Außenseiter. Dann eine ebenfalls sehr spannende Gruppe, Mexiko in Gruppe C als Favorit sicherlich an Gruppenkopf 1. Dann die Schweiz und Deutschland. Also es werden wahrscheinlich die ersten zwei weiterkommen. Dementsprechend wird es hier wahrscheinlich auf Deutschland gegen die Schweiz hinauslaufen, wer da Richtung Achtelfinale sich qualifiziert. Brasilien, denke ich, auch nicht wirklich stark genug. Man weiß es nie, aber trotzdem, ja, ist es das. Und dann vielleicht die ausgeglichenste Gruppe von allen, Gruppe D, Italien, also der Europameister mit Frankreich. Das wird spannend. Die haben ja auch bei der Europameisterschaft sich schon sehr eng gemessen. Großbritannien, jetzt ohne ihren Quarterback, der ja quasi aufgehört hat. Mal schauen, wer da nachkommt, wie die sich da eingliedern können. Und Panama hier tatsächlich mit Chancen auch Richtung Achtelfinale.
Ich glaube, in der
Also, ich
Gruppe
glaube,
haben
spannend.
alle fast Chancen
Genau.
aufs Achtelfinale.
Hätte ich auch gesagt.
Ja.
Genau. Dann machen wir mit den Damen weiter. Genauso 16 Teams, vier Gruppen.
Ich
Also, ich
glaube,
denke,
es wird auch
gleiches
relativ
System.
straightforward sein, oder? Gibt es hier irgendwie Zwischenrunde oder so? Nee. Ich glaube, es wird Gruppenphase und dann Viertelfinale, Halbfinale, Finale.
Genau, denke ich
Okay.
auch. Also, Gruppe A, Mexiko, Italien, Deutschland. Ganz klar, Italien, Deutschland muss immer in eine Gruppe. Das ist, glaube ich,
Ich
gefühlt
wollte
immer
mal.
so. Und Slowenien, und das ist schon eine harte Gruppe. Also, das kann man schon mal sagen, da gibt es kein schlechtes
Dem
Team.
Slowenien-Team, was von uns auf jeden Fall immer hoch gelobt wurde, bei der EM noch nicht ganz so stark dabei gewesen, sind aber bei der WM dabei, was man ihnen schon hoch anrechnen muss. Ja,
Genau.
aber ist auf jeden Fall machbar, hier ins Viertelfinale zu kommen für Deutschland.
Ja, Gruppe B für mich dann etwas eindeutiger. USA, klar, bestes Team. Dann Spanien, Australien, Nigeria. Hier finde ich es schwer einzuschätzen. Spanien sicherlich ein gutes Team. Für mich auch leicht favorisiert gegen Australien. Afrikanische Teams, glaube ich, brauchen noch ein paar Jahre, außer sie überraschen uns. Gruppe C, Großbritannien, Gruppenkopf hier. Dann Österreich, Frankreich. Also drei Teams, die auch hier relativ auf Augenhöhe sind, meiner Meinung nach.
Ja, also finde ich eine sehr spannende Gruppe. Österreich nicht auf der Eins, muss man ganz klar so sagen, weil sie ja,
Sind nicht Europameister geworden,
weil sie nicht Europameister
oder?
geworden sind. Genau.
Genau.
Deswegen, hier wird es auf jeden Fall, da, also zwischen Großbritannien, Österreich und Frankreich, dass schon eins vor dem Achtelfinale rausfliegt, finde ich zum Beispiel auch schon wieder sehr spannend.
Ja, und dann China eben als letztes. Und Gruppe D mit Kanada, Japan. Für mich zwei klare Favoriten in der Gruppe dann. Ja, Panama mit leichten Chancen, Außenseiterchancen und Brasilien. Ja, auch hier denke ich recht eindeutig und dann eh immer in den Viertelfinals wird es dann richtig ernst. Aber ich glaube, da können wir uns auf ein richtig, richtig cooles Turnier freuen. Ich würde euch jetzt gerne an der Stelle noch den genauen Termin sagen: 13. bis 16. August 2026
Genau, es sind nur 3
in
Tage. Das
Düsseldorf.
unterstützt eben auch unsere These, dass es nur Gruppenphase am ersten Tag, Viertelfinales und Halbfinales, vielleicht sogar am zweiten Tag oder irgendwie so. Oder vielleicht machen sie nur 2 Spiele pro
Genau.
Tag, kann auch sehr gut sein. Auf
Ja.
jeden Fall kurzweilige Aktion. Viel Football kann man da auf jeden Fall sich anschauen.
Ja, coole Felder. Also ich glaube, da sind zumindest für die deutschen Flag Football Fans einiges geboten. Ich bin mir auch sicher, dass sich viele Teams, viele Spieler dahin begeben werden. Ich denke auch, dass wir in irgendeiner Besetzung, in irgendeiner Form da vor Ort da sein werden. Genaueres werden wir sicherlich über das Jahr noch planen, und schauen, was da möglich ist. Und wird auf jeden Fall ein cooles Event. Und um das quasi heute rund zu machen, ein sehr, sehr spannendes Jahr 2026. Ich glaube, da wird viel geboten sein. Nicht nur von uns als Podcast, sondern grundsätzlich im Flag Football.
Genau, das war's dann von uns mit unserem kleinen Ausblick auf 2026, auf das Flag Football Jahr. Wir hoffen, euch hat Spaß gemacht und denkt dran, jetzt immer aktiv dran zu bleiben. Wir wollen aktiv Folgen hochladen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen habt, schreibt uns gerne auf Instagram. Instagram. Und dann würde ich sagen, ja, weiterhin ein frohes neues Jahr von mir.